Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Otherland, das war Ende der 90er Jahre eine Vision, entstanden im Kopf des Science-Fiction-Autors Ted Williams. Virtuelle Realitäten waren damals für ihn in seiner Fiktion schon Alltag.
Jetzt, 20 Jahre später, erobern virtuelle Welten tatsächlich unser Leben. Wie viel von Otherland findet sich heute in unserem Alltag? Darüber haben wir mit dem amerikanischen Fantasy- und Science-Fiction-Superstar gesprochen, denn wir haben ihn in Berlin getroffen. Gleich gibt es das Interview hier bei Breitband und dazu begrüßen Sie Vera Linz und
Markus Richter, herzlich willkommen. Podcasts liegen außerdem im Trend wie nie zuvor. Kein Wunder, dass die Podcast-Macher jetzt auch versuchen, ihre Angebote immer weiter auszufallen, auf die Wünsche der Hörer abzustimmen. Und dazu haben sie sich zum Beispiel an diesem Wochenende in München auf der 9. Subscribe, der einzigen Medienkonferenz für Podcaster und Podcasterinnen in Deutschland, getroffen. Wir sind mit dabei vor Ort und wir erklären Ihnen außerdem heute, was Lootboxen sind.
Und wie immer gibt es auch Netzmusik, zum Beispiel von Lover Love Day, zwei Musikern, die sich schon aus der Schulzeit kennen, aber erst Jahre später eine eigene Band gegründet haben, um uns mit Gitarrensongs wie You Could Have Been My Queen schwungvoll in die Sendung zu begleiten.
Just to see if you're alone. If you're not and you're out, will I see you about? And hopefully Lady Luck is backing me, 'cause I'm thunderstruck. I need her there by my side, 'cause I know you were close, closest to waves as it hits the coast. But it was me who felt it the most, 'cause I can see that you could have been my queen. As it hits the coast, but it was me who felt it the most, 'cause I can see that you could have been my queen.
Topic.
Der Schriftsteller Ted Williams gilt als kalifornischer Tolkien und hat mit seinem ersten Fantasy-Zyklus nach Auskunft des Kollegen George R.R. Martin dessen Idee zu Game of Thrones angestoßen.
In Deutschland ist er länger bekannt, vor allem durch die Science-Fiction-Cyber-Fantasy-Reihe Otherworld und ist damit hier sogar berühmter gewesen als zu Hause in den USA.
Der Mann schreibt Comics, Drehbücher und Hörspiele und vor allem aber diese überbordenden, vieltausendseitigen und meist vierbändigen Fantasy-Zyklen quer durch die Untergenres. Love Überland stellt ihn uns vor.
Im Schlamm fing es an, wie so vieles.
Ich bin ein Geschichtenerzähler, sagt der 60-jährige Kalifornier Ted Williams. Und weil er mit 11 Tolkiens Herrn der Ringe verschlungen hatte und sich als Erwachsener in den 80ern ärgerte, dass im Fantasy-Genre hauptsächlich mittelmäßige Tolkien-Imitate erschienen, sagte er dann, das kann ich besser. Und das konnte er tatsächlich. Sein erstes Großwerk, Das Geheimnis der großen Schwerter, auch die Saga von Osten-Ard genannt, erzählte die Geschichte, wie Simon der tollpatschige Küchenjunge König wird. Allerdings auf tausenden von Seiten ausgebreitet, mit Elfen und trollähnlichen Wesen auf einem Kontinent mit verschiedenen Völkern samt deren ausgearbeiteten Kulturen, Historien und Sprachen, mit Anleihen bei der realen Welt wie auch beim gesamten Kanon der Unterhaltungskultur. Diese Bücher waren voller Verweise und Anleihen aus Märchen und Sagen, Kinderbüchern, Comic und Popart, aus dem Kino und bei Shakespeare. Verquält mit jeder Menge Magie und einer guten Portion Ironie.
In einer normalen Welt wäre Frühstückszeit gewesen. Aber in der Hölle wurde offenbar kein Frühstück serviert.
Ein bisschen schief war das Etikett auf Williams nächster Viererreihe Otherland. Cyberpunk sei das, hieß es, was wohl daran lag, dass in den 90ern noch alles, was in einer virtuellen Realität spielte, Cyberpunk sein musste. Und Otherland ist ein Universum virtueller Welten in einem extrem fortgeschrittenen Internet, in deren Simulationen sich die Fantasy entfaltete. Gleichzeitig aber spiegelten sich in dem Zyklus fast alle Phantasmen der Cybergemeinde. Ray Kurzweils Idee vom ewigen Leben und die subversiven Algorithmen von Hackern, künstliche Intelligenz und Kinder, die als schlafende Biochips missbraucht werden. Ziemlich gaga, höchst interessant. Tolkien für Nerds.
Orlando! Das ist kein Fürst der Dunkelheit oder sowas. Das ist eine verfluchte VR-Simulation.
Ich denke, wir befinden uns im Kern des Systems. Auch wenn das hier alles bloß eine Metapher ist.
Ted Williams ist spürbar ein philosophischer Linker. Nicht explizit politisch, aber in seiner Version von Fantasy geht es auch um Rassismus und Kalten Krieg, Medien und Wirklichkeit, ethnische Säuberungen und Terror. Nur benutzen die Elfen für ihre Anschläge statt Flugzeugen Drachen. Und ein Boygroup-Sänger muss mithilfe einer Elfe die Welt retten. Nach Otherland und einem vierbändigen Ausflug in die archaische und dunkle Welt von Shadow March voller bizarrer Individuen und nach der schenkelklopffreundlichen Urban-Fantasy-Krimi-Reihe um Bobby Dollar, den Anwalt, der auch ein Engel ist und auf den Straßen der Großstadt in einen Krieg zwischen Himmel und Hölle verwickelt wird, zieht es Ted Williams jetzt wieder zurück nach Osten-Ard. Denn der Kontinent ist erneut in Gefahr. Und die Macht der Nornen scheint nur erschüttert, nicht gebrochen.
Love Überland über den Schriftsteller Ted Williams und die Hörspielausschnitte, die wir währenddessen gehört haben, die hat er nicht selber produziert, die sind aus einem Otherland-Hörspiel des Hessischen Rundfunks. Und Ted Williams ist gerade durch Europa gereist und hat hier eben sein neues deutsches Buch oder die deutsche Übersetzung seines Buchs, Die Hexenholzkrone, den ersten Teil vorgestellt.
Wir haben die Gelegenheit genutzt, ihn zum Interview zu treffen und mit ihm darüber zu reden, inwieweit seine Visionen von Otherland Realität geworden sind.
Vorher gibt es aber noch Musik von Marc Budino, dessen CD-Projekte von klassischer Gitarre über Gitarrenhymnen, Gitarrenweihnachten bis hin zu Country und Folk reichen. Seine Musik hat es sogar schon in italienische Fernsehserien geschafft und eben nun zu uns auch zu Breitbahn. Autumn Blooming heißt sein neuer aktueller Song.
Smiles like the soothing, looming moods of autumn blooming. Soothing. And through winter breeze, she moves like a warmth that knows me. And where it's lonely,
days pass through the seasons in the
Autumn Blooming von Marc Bordino hier bei Breitband. Science Fiction ist eigentlich immer dann gut, wenn sie ziemlich nah im Jetzt ist und die Realität nur ein kleines bisschen weiterdenkt. So ungefähr hat das mal Cory Doctorow gesagt. Und wenn man seine Bücher liest, kriegt man mit, vieles davon, was er geschrieben hat, ist eingetreten.
Auch Ted Williams hat in seiner Science-Fiction-Reihe Otherland eine bizarre Zukunftsvision entworfen, in der die Menschen den Großteil ihres Lebens in virtuellen Welten verbringen, damals in den 90ern. Diese Realität wurde von einigen reichen und mächtigen Menschen geschaffen, die zum Beispiel von anderen das Bewusstsein stehlen, sodass diese nicht mehr in die echte Realität zurückkehren können.
Heute gehören virtuelle Realitäten zum Alltag. Viele halten sich ja dort schon auf. Und deshalb haben wir als erstes Ted Williams gefragt, ob er einiges davon wiedererkennt heute, worüber er damals in Otherland geschrieben hat.
Oh ja, I get letters from readers all the time from my Otherland readers.
Oh ja, ich bekomme ständig Briefe von meinen Lesern, die mir Geschichten oder Videos schicken und sagen, schau, das ist Otherland. Gerade kürzlich erzählte mir jemand von den Milliardären im Silicon Valley, die in die Idee investieren, das Bewusstsein herunterladen zu können, sodass man das Leben behält, wenn man seinen Körper verliert, was genau eines meiner Hauptthemen ist im Buch.
You don't have to lose your life when you lose your body, which is exactly one of the main themes. But I started thinking about Otherland back in the 1980s when I was still working normal jobs. I was working for Apple and doing a lot of multimedia stuff.
Ich habe in den 80er Jahren angefangen, über Otherland nachzudenken und zu schreiben. Damals habe ich noch ganz normal bei Apple gearbeitet. Ich hatte eher fast an eine Satire gedacht. Ich hatte versucht, über die Zukunft zu schreiben, ausgehend von der Gegenwart. Die Idee war, mich über die Gegenwart lustig zu machen, indem ich die Zukunft komisch und albern zeichne. Und tatsächlich, viel davon ist wahr geworden. Es sieht so aus, als hätte ich einen ziemlich guten Job gemacht, Dinge vorherzusagen, die tatsächlich passieren.
And I seem to have done a fairly good job of anticipating some of what would actually happen.
Does that bother you? Besorgt Sie das?
No, because I have never been somebody who believes that change is either bad or good.
Nein, denn ich bin nie jemand gewesen, der glaubt, Veränderung sei entweder gut oder schlecht. Veränderung ist schlicht Veränderung. Immer wenn es einen Paradigmenwechsel in der Technologie oder im sozialen Verhalten gibt, sagen manche Leute, jetzt wird alles besser, die Zukunft wird großartig sein. Andere sagen, jetzt geht alles den Bach herunter.
My interest in history has taught me that these things are never so simple.
Mein Interesse in Geschichte hat mich gelehrt, dass die Dinge niemals so einfach sind. Es ist immer eine Kombination aus beidem. Und dann kommen noch die Sachen hinzu, die wir gar nicht vorhersagen können. Das gilt sicher auch für die, wie wir sie nennen, Informationsrevolution. Unsere Leben sind so anders als noch vor 20, 25 Jahren. Wenn ich heute reise und ich habe mal kein WLAN, fühle ich mich wie ein Tier, dem man einen Arm oder ein Bein amputiert hat. Plötzlich bin ich verkrüppelt. Vor 20, 25 Jahren wäre es einem nicht mal in den Sinn gekommen, dass man durch die Stadt rennen und nach einem Netz suchen würde, damit man seinen Kalender hochladen kann. Es sei denn, man ist ein Science-Fiction-Autor. Das sind die Leute, die über solche Dinge nachgedacht haben. Also ich glaube, Veränderung ist weder gut noch schlecht. Es ist schlicht Veränderung. Und das ist es, was mich interessiert.
The people in Otherland, they build a big network.
Die Mächtigen in Otherland haben ein Netzwerk gebaut, das ihnen zu ewigem Leben verhelfen soll. Sehen Sie ähnliche Bestrebungen heute oder sehen Sie andere Versuche, zum Beispiel die ganze Macht zu erlangen?
What we do see, for instance, is that the changes are vast, and some of them will be.
Was wir zum Beispiel sehen, ist, dass die Veränderungen riesig sind, und einige werden dazu führen, dass die Menschen die modernen Informationstechnologien dazu nutzen, um einander näher zu kommen und sich mehr mit ihresgleichen zu verbinden, während sie andere ausschließen. Ich habe immer unterschieden zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Gesellschaft. Wir Menschen haben Tausende von Jahren in vertikalen Gesellschaften gelebt, in denen ausschlaggebend war, wo und in welches soziale System wir geboren wurden. Dabei spielt eine große Rolle, wo wir uns physisch aufgehalten haben.
Now we are increasingly becoming a world of horizontal societies.
Jetzt bekommen wir zunehmend eine Welt voll horizontaler Gesellschaften, wo wir uns mit Menschen verbinden, die wie wir sind und die Dinge mögen, die wir mögen und die Dinge nicht mögen, die wir nicht mögen, egal an welchem Ort wir uns in der Welt befinden. Auf lange Sicht wissen wir nicht, wie sich das auswirkt auf Dinge wie Nationalismus oder Ähnliches. Aber als Science-Fiction-Autor weiß ich, wenn ich nach Berlin komme oder in die Niederlande oder sogar nach Singapur, dass die Menschen, die kommen, um mir zuzuhören und die meine Bücher lesen, mir oft ähnlicher sind, auch wenn sie nicht meine Sprache verstehen, als die Menschen, die zu Hause direkt eine Tür neben mir leben, weil wir Teil derselben horizontalen Gesellschaft sind. Das ist die Welt, die ich kommen sehe. Das ist beides, gut und schlecht. Wenn man sich nicht mehr mit Menschen verbindet, die anders als man selbst sind, weil es so einfach ist, Menschen zu finden, denen man ähnelt, ist das offenbar eine andere Welt als eine, in der man mit Menschen zurechtkommen muss, die in derselben Stadt leben, weil das deine Realität, deine Gesellschaft ist.
Das ist auch eine Art virtueller Realität, wenn man sich nur mit Menschen verbindet, denen man ähnlich ist. Was würden Sie sagen, wie verändern die virtuelle Realität und das Internet die Wahrnehmung der Realität?
Well, it's huge and we're in the early days of understanding.
Nun, riesig. Wir sind noch ganz am Anfang, das zu verstehen. Eines der Dinge, die Leute fragen, ist, macht es die Anonymität im Internet leichter, sich schlecht zu benehmen? Das Internet hat den Begriff Troll besetzt, ein volkstümliches Wort, mit dem eigentlich mal Fantasiefiguren bezeichnet wurden. Jetzt steht es für Menschen, deren einzige Mission im Leben darin besteht, andere im Internet zu nerven, weil es die Anonymität erlaubt. Solche Dinge verändern viel. Oder die Administration in Amerika propagiert zurzeit sehr stark die Idee, dass die Mainstream-Medien nicht vertrauenswürdig sind.
The current administration is pushing very hard on the idea that the mainstream news is not trustworthy. Now, one of the interesting and somewhat frightening things about that.
Interessant und ein bisschen erschreckend daran ist, je mehr sich die Gesellschaft dahingehend wandelt, dass es keine zentralen Stimmen mehr gibt, auf die sich alle beziehen, desto mehr findet jeder nur die Informationen, die ihm passen. Und desto schwieriger wird es, über politische, nationale und Klassenschranken hinweg zu kommunizieren. Das ist, als würde man versuchen, in zwei verschiedenen Sprachen miteinander zu diskutieren. Aus meiner Sicht ist das eine potenziell sehr negative Situation. Das alles passiert um uns herum. Wir sind mittendrin. Wir sind wie Fische, die versuchen, über das Wasser nachzudenken. Geschichte, das ist die Summe aus Aktion und Zeit. Wir brauchen Zeit, um zu erkennen, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Aber teilweise ist es besorgniserregend.
Weil die Gefahr der Manipulation so groß ist?
Ja, aber viel davon ist Selbstmanipulation. Wenn man sich das große Argument der Administration in Amerika bezüglich der Fake News anschaut, Was eigentlich gesagt wird, ist: Traue niemandem, der nicht das bestätigt, was du ohnehin schon glaubst. Wenn jemand versucht, dir zu sagen, deine Fakten seien falsch, dann ignoriere ihn. Rede nicht mit ihm. Das ist eine sehr beängstigende Idee, dass es keinen gemeinsamen Weg gibt, Dinge zu diskutieren. Dass jeder losgeht und seine eigene Wahrheit findet.
Was können wir dagegen tun? Sie können darüber schreiben, Sie können darüber sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es?
Nun, ich glaube nicht, dass man auf lange Sicht festlegen kann, was eine Gesellschaft tun wird. Ich glaube nicht, dass Leute an der Spitze sich das ausdenken und dann jedem Einzelnen sagen können, was er tun soll. Das funktioniert nicht in Ökonomien und auch nicht in der Politik. Ich denke, jeder Einzelne muss so gut wie möglich gestärkt werden. Ich bin nicht absolut dagegen, dass jeder sich seine eigene Informationsquelle sucht, aber was ich hoffe, ist, dass die Menschen es schaffen, nicht nur ihre Vorurteile zu bestätigen, wenn sie Informationen finden, sondern dass sie darüber hinausgehen. Aber Gesellschaften scheinen ihren Weg zu finden. Gesellschaften sind konservativer in einem klassischen Sinne als die meisten Individuen. Eine Gesellschaft geht einen kleinen Schritt vorwärts, dann justiert sie sich aus, dann geht es wieder ein bisschen vorwärts. Und meist versucht eine Gesellschaft, einen sicheren Weg nach vorn zu finden. Und das ist fast Teil des Unterbewusstseins unserer Spezies. Vorsichtig zu sein, nicht in Dinge einzugreifen, denn das ist die Evolution. Die Evolution neigt dazu, sich in kleinen Schritten vorwärts zu bewegen. So können wir die Dinge auf lange Sicht meistern. Wir absorbieren sie, wir experimentieren und bewegen uns langsam, langsam vorwärts. And we slowly, slowly, slowly go
forward. The most important question for me is, die wichtigste Frage für mich ist, wie kann man Gewalt verhindern?
Ich denke, wir stehen diesbezüglich ein paar sehr interessanten Fragen gegenüber, weil wir heute in der Lage sind, bestimmte biologische Tendenzen zu erkennen und zu sagen, Menschen, die bestimmte Gene haben, sind anfälliger für Gewalt. Aber das Problem ist, diese Menschen werden nicht immer gewalttätig. Vieles hängt davon ab, wie sie aufgewachsen sind. Wenn wir plötzlich sagen würden, Menschen mit diesen Genen sollten vom Rest der Gesellschaft ferngehalten werden, würden wir viele Unschuldige bestrafen. Aber wir können nicht vorhersehen, wer tatsächlich etwas tut, das den Rest von uns erschreckt. Das Einzige, was wir als Gesellschaft und als Spezies tun können, ist, uns dieser Dinge mehr bewusst zu sein und eine stärkere Gesellschaft zu schaffen, die Menschen, die solche Tendenzen haben, eine bessere Kindheit zu ermöglichen oder Zugang zu medizinischer Behandlung, sodass sie mögliche Gewalttendenzen überwinden können. Auf keinen Fall dürfen wir an diesem Punkt solche Menschen separieren und sagen, sie werden gewalttätig, weil sie das nicht immer werden.
Sagt Ted Williams. Wir danken für das Gespräch. Ja, und die englische Fassung und ein Transkript der deutschen Übersetzung finden Sie nach dieser Sendung auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Und genau wie den Download auch zu unserer nächsten Netzmusik. Good Morning kommt nämlich von Ralph Castelli, einem Indie-Netzmusiker aus Alaska, der uns diesen und zwei weitere Songs auf der Musikplattform Jamendo zur Verfügung stellt.
Shoes on, and Ich bin total glücklich und ich glaube, ich kann für uns alle sprechen. Wir sind total glücklich über den Ausgang, erleichtert, zu Familien zurückzukehren, zu Freunden zurückzukehren. Dankbar für die vielen Leute, die auf juristische Weise für uns gekämpft haben, die auf diplomatischer Ebene für uns gekämpft haben und die uns einfach in Solidarität begleitet haben.
Ja, das ist wahrscheinlich einer der erleichtertsten und beeindruckendsten Momente dieser Woche. In Istanbul sind der Menschenrechtler Peter Steudner und andere Aktivisten von einem Gericht aus der türkischen Untersuchungshaft entlassen worden.
Man muss es aber genauso juristisch formulieren, aus der Untersuchungshaft entlassen. Peter Steudner konnte zwar ausreisen und befindet sich mittlerweile wieder in Deutschland.
Aber der Prozess gegen ihn wird fortgesetzt und andere, wie der Journalist Deniz Yücel zum Beispiel, befinden sich nach wie vor in türkischer Haft. Yücel seit über 8 Monaten ohne nähere Begründung.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die weiteren Meldungen der Woche hat Tim Wiese mitgebracht. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Mit noch einer guten Nachricht für Menschen, die sich auch dafür einsetzen, dass Dinge besser werden oder Unrecht aufgedeckt wird. Die Abgeordneten des EU-Parlaments wollen den Schutz von Whistleblowern verbessern. Wie das?
Ja, die EU-Kommission soll für eine angemessene finanzielle und rechtliche Unterstützung von Whistleblowern sorgen und die Informanten vor grundloser Strafverfolgung schützen. Unternehmen will man verpflichten, Anlaufstellen zu schaffen, bei denen anonym Missstände gemeldet werden können. Regeln soll das ein neues Gesetz, das die EU-Kommission als Entwurf bis Ende des Jahres vorlegen muss. Dafür hat in dieser Woche die Mehrheit der Abgeordneten im EU-Parlament gestimmt. Allerdings gegen den Widerstand der Fraktion der Europäischen Volkspartei, der auch die deutschen CDU- und CSU-Abgeordneten angehören. Einer von ihnen, das ist Axel Voss. Er ist zwar grundsätzlich auch für einen besseren Schutz, befürchtet aber auch, dass durch Whistleblower Geschäftsgeheimnisse an die Öffentlichkeit dringen. Für ihn ist nicht jeder vermeintliche Missstand ein Fall für die Presse.
Deshalb wäre es da uns wichtig, man hat eine Struktur, erstmal intern oder eben bei der zuständigen Behörde. Und von daher glauben wir, wäre das für einen Rechtsrahmen geeigneter, als alles völlig losgelöst von irgendwelchen Spielregeln zu behalten. Deshalb sind wir da schon unterschiedliche Auffassung.
Die Christdemokraten sind auch dagegen, dass Hinweisgeber anonym bleiben. Dafür setzt sich die SPD ein. Die rechtspolitische Sprecherin Silvia Yvonne Kaufmann begründet, warum.
Jemand, der in einem Unternehmen beschäftigt ist, gibt Missstände bekannt. Es wird ihm Vertraulichkeit zugesichert, aber intern weiß dann natürlich die Geschäftsführung schon, das könnte XY gewesen sein. Und dann geht das Mobbing und die Repression gegen diese Person los. Und deshalb muss auch Anonymität möglich sein.
Ja, wir werden auf jeden Fall berichten, wie der Gesetzentwurf der EU-Kommission zum Schutz von Whistleblowern aussehen wird.
Zum nächsten Thema. Facebook hat an seinem Newsfeed geschraubt und dadurch in dieser Woche mal wieder, wie immer, wenn das passiert, für Aufregung gesorgt. Noch mehr als sonst. Was ist denn diesmal los?
Ja, das Ganze ist ein Test in 6 Ländern, unter anderem in Kambodscha und Serbien. Dort können Nutzer zwischen 2 Newsfeeds wählen. In einem werden ihnen die Postings ihrer Freunde angezeigt. Dieser Feed wird auch automatisch aktiviert, wenn man Facebook aufruft. Im anderen gibt es Neuigkeiten von Medienseiten und Unternehmen. Ihn müssen Nutzer dann auch gezielt auswählen. Das Experiment, das Das hat viele irritiert. Da kam schnell dann der Verdacht auf, Seitenbetreiber müssen künftig dafür bezahlen, wenn ihre Beiträge auch in dem Freunde-Newsfeed der Nutzer auftauchen sollen, also in den mutmaßlich wichtigeren Meldungen. Einige befürchten auch einen Reichweitenverlust ihrer Seiten. Facebook hat aber mittlerweile beschwichtigt, alles nur ein Experiment, Seitenbetreiber müssten keine zusätzlichen Kosten fürchten. Ja, und der Medienjournalist Daniel Fiene schreibt in seinem Blog zur Beruhigung, Facebook setze alles daran, dass seine Nutzer lange in dem Netzwerk verweilen. Deshalb werde das Unternehmen auch in Zukunft relevante Inhalte prominent platzieren, ohne dass dafür bezahlt werden muss, meint er zumindest.
Ein Thema, das auch bei den Medientagen in München in dieser Woche diskutiert wurde. Dort wurde nämlich eine interessante Studie vorgestellt, die untersucht hat, wie viele Menschen Fake News glauben. Was ist da rausgekommen?
Ein positives Ereignis, muss man sagen, oder Ergebnis vielmehr. Nur wenige Menschen in Deutschland fallen auf gefälschte Nachrichten rein. Gerade einmal 2%, das hat der amerikanische Medienforscher William Dutton rausgefunden. Er hat sich das Medienverhalten von 14.000 Menschen in 7 Ländern angeschaut. Seine Erkenntnis dabei, die meisten seien skeptisch gegenüber Suchergebnissen im Netz und nutzen auch andere Nachrichtenquellen. Anfällig für Fake News seien vor allem Leute, die sich nicht für Politik interessieren und den technischen Umgang mit Online-Plattformen nicht beherrschen.
Sehr schön. Vielen Dank, Tim. Ein Link zu den Ergebnissen dieser Studie und den anderen Meldungen der Woche gibt es bei uns auf der Seite unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Ja, und ich finde gut, dass die Menschen auch selber denken können, weil man sich jetzt schon nicht mal mehr auf die einfachsten Dinge verlassen kann. Selbst der Taschenrechner auf dem iPhone produziert nämlich Fake News.
Es ist unglaublich, aber wahr, diese Woche kam raus, wenn Nutzer zu schnell tippen, scheitert die App schon an den einfachsten Rechenaufgaben. Zum Beispiel kommt bei 1 plus 2 plus 3 dann 23 zum Beispiel als Ergebnis raus. Immerhin, es ist davon auszugehen, dass das Problem beim nächsten Update behoben wird und wir hoffen, dass auch für die anderen Fake News wir vielleicht bald eine Lösung finden.
Sonst muss man mit Fingern rechnen so lange noch, ne? 1 plus 2 plus 3.
Ja, während wir jetzt und ihr jetzt schnell noch unsere Kopfrechenkünste aufpolieren, hören wir so lange Musik von Seth Power. Die aktuelle EP des jungen Singer-Songwriters aus Mississippi heißt
Sechs kommt raus.
Magnolia Soul sechs, und daraus vier, haucht fünf, er für uns
oder?
Jetzt Stay.
Oder 4 und 1 sind 3.
Look out here lately. I've been broke, beaten, and bruised. I'm lost and confused on which path to take. She walked out like a scene from a movie. She stopped, she turned, and she stared, yeah, while I stood right there. Just holding her gaze. And it's hard to describe the look that she gave. Sunday morning, felt the sting of freshly made scars. 'Cause boys, booze, and bars make heavy her heart. And I can't understand how it is we fell so
ourselves drowning in guilt for the sins we so innocently commit, and it's attempt to make sense of it all.
Breitbandbesprechung.
Erst kam der iPod von Apple, dann kamen die Radios und dann kam Serial. Das sind in einem Satz die drei entscheidenden Momente in der Geschichte der Podcasts.
Und auch wir bei Breitband merken, die Aufmerksamkeit für Podcasts steigt weiter. An diesem Wochenende treffen sich 150 Podcast-Begeisterte auf der 9. Subscribe-Konferenz in München. Und für uns ist Sandro Schröder dabei. Hallo nach München.
Hallo nach Berlin.
Gestern gab es schon die ersten Vorträge bei der Subscribe. Gibt es da, wenn man so drüber guckt, so eine Art Haupt- oder Leitthema, das sich durch die ganze Konferenz vielleicht zieht?
Auf jeden Fall. Gestern ging es los mit der State of the Union-Rede sozusagen der Podcast-Szene, die Tim Pritlove gehalten hat. Und sein Thema war die dritte Welle. Und das ist auch das Thema, was sich so durch die Konferenz zieht, nämlich die These, dass die Podcasts mittlerweile schon so einige Hypezyklen erlebt haben. Und Tim Pritlove sagt aber, die Aufregung, die ist dieses Mal tatsächlich berechtigt. Und er hat auch in seiner Rede festgestellt,
das Interesse steigt extrem. Dann gab es 2, 3 Leuchtturmprojekte, ja, Serial etc., diese ganzen Projekte, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, ob gerechtfertigt oder nicht. Und in diesem Zuge hat sich eigentlich, glaube ich, langsam ein Verständnis dafür eingestellt, was Podcasts eigentlich sind. Dass Podcasts einfach ein Medium sind. Medium ist, was anders funktioniert als alle anderen. Dass dort Persönlichkeit eine größere Rolle spielt, dass Communities dort anders funktionieren, dass da eine andere Kommentarkultur herrscht etc.
Also Tim Pritlove sagt, das Interesse steigt extrem und auch das Medium Podcast in Deutschland, das wächst weiter und deswegen zeichnet sich auch so ein wenig ab, die Themen Kommerzialisierung und Professionalisierung, die schwappen jetzt so aus den USA nach Deutschland und das ist auch so eines der Themen, was sich über alle Vorträge und auch die Konferenz eigentlich so zieht.
Ja, gerade in den USA ist ja das Thema Podcast schon wirklich sehr weit vorn. Und hier wie in Breitband, wir schauen ja auch immer wieder auf die erfolgreichsten Podcasts aus den USA. Wie viel von dem Boom dort merkt man denn in diesem Jahr auf der Subscribe?
Man merkt ihn auf jeden Fall. Ich bin nicht der einzige Radiomacher auf dieser Konferenz. Also man merkt auch, die öffentlich-rechtlichen Medien kommen in immer größerer Zahl zu dieser Konferenz. Es sind auch Audioplattformen wie Spotify beispielsweise vertreten. Und damit rückt mit diesen Plattformen auch das wirtschaftliche und finanzielle Potenzial so in den Fokus auch von den Vorträgen, beispielsweise gestern Abend. Und man merkt auch, es gibt immer mehr in Deutschland neue Projekte, beispielsweise das neue Podcast-Label namens Haus 1. Das wurde gerade eben festgestellt von Katrin Rönnecke und Susanne Klingner. Die beiden Namen, die kennt man in der Regel, wenn man sich mit deutschen Podcasts schon beschäftigt hat. Und gestern Abend habe ich mit den beiden schon darüber gesprochen, was sie eigentlich zu dieser Gründung motiviert hat. Und Susanne Klingner hat mir da das Folgende erklärt.
Also bei mir war das auslösende Moment, ich war in den USA ein Jahr lang und habe da alles über Podcasting gelernt und mit allen möglichen Leuten gesprochen. Ich war in so einem Fellowship und dann waren dort als Speaker zu Besuch Leute von Gimlet und von NPR und von Vox Media und so. Und ich fand es irgendwie von Monat zu Monat spannender und habe dann irgendwann gedacht, ja, eigentlich, die sind uns ja immer 5 Jahre voraus. Und genau das wird in Deutschland auch irgendwann passieren. Und so ein bisschen brodelt es ja schon. Und eigentlich sollten wir da total mit dabei sein.
Also auch bei Susanne Klingner hört man raus, der Blick geht in die USA und zu den großen Podcast-Unternehmen. Und auch das merkt man auf der Konferenz, das ist auf jeden Fall relevant, was in den USA passiert, auch für Deutschland.
Aber diese Konferenz, diese Subscribes, die hat ja angefangen als ganz kleines Podcaster-Treffen und versteht sich auch als Konferenz für die freie Podcast-Community in Deutschland. Findet jetzt aber zum Beispiel in Räumen des Bayerischen Rundfunks statt und Vortragende und Teilnehmer kommen aus allen Medienwelten, wie du beschrieben hast. Wie wird das denn aufgenommen, dass jetzt auch die großen Medien kommen und eigene Podcasts sogar starten?
Also so eine gewisse Grundskepsis bleibt. Also man merkt halt, das ist organisch hier gewachsen und die Szene hat so eine gewisse Skepsis. Immer wenn die Worte Werbung und Kommerzialisierung kommen, dann gibt es erstmal so einen kleinen, kurzen Moment, hey, das finden wir nicht so toll. Aber man merkt, obwohl dieses Spannungsfeld zwischen den privaten Podcasts und so den großen Playern immer noch da ist, es entwickelt sich da auch was. Also gerade mit Blick auf die Verlage ist man zwar schon froh, dass sie jetzt das Thema Podcasts erkennen, aber man hört auch immer wieder so diesen Halbsatz, ja, mal schauen, wie lange das noch funktioniert und wie viel davon in 2 oder 3 Jahren noch tatsächlich übrig ist. Und also gerade vor 1,5 Jahren hat man das auch auf der Subscribe gemerkt, da hat sich das Podcast-Label 4000 Hertz vorgestellt und die haben auch so ein bisschen mit diesem Reflex gekämpft, oh, da will jemand was mit Werbung machen und Podcasts und Kommerzialisierung zueinander bringen. Da gab es halt diesen Moment, das wollen wir eigentlich nicht, aber ich habe das Gefühl, gerade in diesem Jahr, dass weicht so langsam auf, weil man sich eigentlich auch gemeinsam so ein bisschen weiterentwickeln will und auch merkt, die großen Medien bringen eben Aufmerksamkeit auch für die kleinen Podcaster mit.
Sagt Sandro Schröder, der für uns auf der Podcast-Konferenz Subscribe in München ist. Vielen Dank für das Gespräch, viel Spaß noch und bring uns ein paar schöne Podcasts mit.
Gerne.
Gleich geht es hier bei uns um virtuelle Schatzkisten in Breitband, vorher aber Better Things von Ralf Castelli.
Left you to your own devices. Would you take off all alone somewhere new? Dwell on what you think could divide us. Let this be between.
Castelli mit Better Things hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur, wo wir jetzt Schatzkisten öffnen wollen, virtuelle, denn es geht jetzt um Belohnungen in Computerspielen.
Naja, vielleicht lassen wir besser doch lieber die Finger davon, denn um die sogenannten Lootboxen, übersetzt etwa so Beutekisten, ist in der Spielewelt eine erbitterte Diskussion ausgebrochen. Manche halten das Prinzip von zufällig verteilten Belohnungen, die da nämlich drin sind in diesen Beutekisten in Games, sogar für Glücksspiel. Andere sehen die Fairness im Game in Gefahr, aber fast alle zusammen fühlen sich von der Games-Industrie durch dieses Konzept getäuscht.
Und das liegt daran, dass man diese Beutekisten, diese Lootboxen mittlerweile auch kaufen kann und dass die Dinge, die sich darin befinden, spielerelevant sein können. Aber was man genau bekommt, das ist von Wahrscheinlichkeiten abhängig, nicht, die niemand einsehen kann.
Ist das also Geld für einen zufälligen Gewinn und möglichen Vorteil im Spiel? Jochen Dreyer hat sich mit dieser Diskussion um einen potenziellen Paradigmenwechsel beschäftigt.
Fucking loot crates.
Der amerikanische YouTuber und Game-Kritiker Angry Joe ist, passend zu seinem Namen, sauer. Sehr sauer. Auch der kontroverse YouTuber Total Biscuit regt sich in einem über 40 Minuten langen Video auf und bringt ausnahmsweise gute Argumente.
The line has been crossed in a pretty major way.
Es geht vor allem um zwei neue Titel: Mittelerde, Schatten des Krieges und Star Wars Battlefront 2. Beide bieten dem Spieler die Möglichkeit, durch eine Art Schatzkiste mit zufälligen Inhalten sich Vorteile im Spiel zu schaffen. Wie die sogenannten Lootboxen funktionieren, kann am besten an dem Beispiel analoge Sammelkartenspiele erklärt werden. Jeder kennt diese kleinen Packs mit Karten, die oft an Kassen zu finden sind. Man kauft eine Packung mit ein paar Karten und vielleicht mit etwas Glück ist dort der Superstar drin, der einem in der Fußballmannschaft noch gefehlt hat. Vom Ablauf her ist das natürlich ein Glücksspiel. Juristisch ist es aber keins, weil kein Geld ausgeschüttet wird. Ähnlich ist ein Los auf dem Jahrmarkt, das keine Nieten verspricht. Vielleicht bekommt man nur eine Plastikrose, aber immerhin. Lootboxen funktionieren ähnlich. Man bekommt ein Paket und meist sind es eben virtuelle Entsprechungen von Plastikrosen, doch manchmal wirklich wertvolle Gegenstände in der Spielwelt.
Ihr wisst doch, die Welt kann nie genug Helden haben.
Der Multiplayer-Shooter Overwatch gilt als das Spiel, das das Prinzip der Lootboxen auf ein neues Level gehoben hat. Für jede Sekunde, die der Spieler im Game verbringt, wird er mit Punkten belohnt. Für die Punkte bekommt er diese Kisten mit zufälligen Inhalten. Das kann eine neue Geste eines Charakters oder ein anderes Outfit sein. Jeder Gegenstand bei Overwatch hat allerdings nur kosmetische Zwecke, bringt im Spiel also keine Vorteile. Sie sind eher Beweis dafür, dass man ein fleißiger Gamer ist. Man kann diese Boxen aber auch mit richtigem Geld kaufen, vielleicht, wenn man nicht so viel Zeit hat, aber ein besonderes Outfit haben möchte. Das hat wenige bisher groß gestört, denn es hatte keinen Einfluss auf das Spiel. Jeder selbst schuld, wenn er dafür Geld ausgibt. Das ändert sich jetzt, meint Total Biscuit.
This is the year.
In diesem Jahr wird das Prinzip von Pay to Win in den Mainstream gebracht. Das ist der große Test, ob wir diese Dinge in Spielen akzeptieren oder nicht.
I think it's very likely that we will.
Das neue Star Wars Game bietet ebenso die Möglichkeit, sich Lootboxen mit echtem Geld zu kaufen. Man kann sie auch erspielen, das dauert aber sehr viel länger. Mit etwas Glück sind unter den gekauften virtuellen Gegenständen Upgrades, die dem Spieler große Vorteile im Multiplayer verschaffen. Bis hin zu kurzzeitiger Unbesiegbarkeit. Der Anreiz wird für andere Spieler groß sein, selber Geld auszugeben, um mithalten zu können. Und Star Wars ist kein Spiel, das man kostenlos runterladen kann. Es ist ein Vollpreisspiel, das um die 60 Euro kostet. Julian Graf von der Verbraucherzentrale NRW sieht diese Entwicklung sehr kritisch.
Also grundsätzlich sehen wir ja letztendlich jede Form von Mikrotransaktion, die in irgendeiner Weise an so eine Lootbox geknüpft ist, problematisch, weil wir in dem Zusammenhang ja hohe Anforderungen an die Transparenz stellen. Also Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aus unserer Sicht genau wissen, was erhalten sie, was für eine Auswirkung auf das Spielgeschehen hat das, ist es nur kosmetisch.
In China gibt es jetzt ein Gesetz, das die Spieleindustrie dazu zwingt, zumindest angeben zu müssen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Gewinn ist. In Großbritannien und den USA haben sich zuständige Institutionen auf Druck zu der Frage geäußert, ob Lootboxen Glücksspiel seien, es aber verneint. Es werde ja kein echtes Geld ausgeschüttet. Auch die deutsche Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, kurz USK, hat nach vielen Nachfragen ein Statement abgegeben.
Die Sorge um mögliche negative Auswirkungen von Lootboxen auf Minderjährige lässt uns nicht kalt.
Der Jugendmedienstaatsvertrag in Deutschland setzt aber hohe Maßstäbe an Ingame-Shops. Und die Spiele in der Diskussion sind erst ab 16 freigegeben. Spielern in diesem Alter wird bereits ein verantwortlicher Umgang mit Geld zugetraut. Julian Graf von der Verbraucherzentrale NRW weist noch auf ein weiteres Problem hin.
Dass der Spielinhalt, den ich zum Fortschritt benötigen würde, mit so einer geringen Wahrscheinlichkeit fällt, wird es natürlich wirklich schwierig.
Im neuen Singleplayer-Spiel Mittelerde, Schatten des Krieges, so berichten erste Kritiker, sind die ersten Kampagnen ganz normal zu spielen. Doch mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad bekamen sie plötzlich das Gefühl, dass sie, um weiterzukommen, Inhalte aus Lootboxen brauchen. Das bedeutet also, entweder viele, viele Stunden Spielzeit investieren oder aber nochmals Geld ausgeben für ein Spiel, das man eigentlich schon bezahlt hat. Pay-to-Win ist ein prima Geschäftsmodell für die Industrie. Doch in den Games wird dann Erfolg durch Training immer weniger im Vordergrund stehen. Multiplayer-Spiele sind ein Milliardenmarkt, in dem die besten Spieler gegeneinander antreten und nicht die reichsten. Das könnte sich mit solchen Konzepten ändern. Oder um es mit den Worten des Trailers für das umstrittene Spiel der Herr-der-Ringe-Reihe zu sagen:
Macht kann jene blenden, die sie begehren.
Ein Beitrag von Jochen Dreyer über den Skandal Lootboxen, oder? Sehe ich das falsch?
Nee, das war schon ein Beitrag von Jochen Dreyer.
Nein, mit dem Skandal.
Nee, das ist also tatsächlich, also ich selber als Computerspieler finde das auch ein ganz, ganz schwieriges Thema. Es gibt tatsächlich noch so ein Argument, wo man sagen könnte, naja, vielleicht, dass manche Spielentwickler sagen, naja, das ist aber ein funktionierendes Geschäftsmodell. Aber diese Mischung, also Doppelbezahlung und ich muss mir sozusagen das Spiel freikaufen, aber nicht mal, dass ich einen festen Betrag, sondern ich muss so lange bezahlen, bis das Richtige aus der Kiste rausfällt. Das macht mir auch ein sehr, sehr, also ich finde das sehr, sehr schlecht und würde, also selber boykottiere diese Spiele, weil tatsächlich ist die Spielindustrie sozusagen sehr immun bei vielen Dingen über einen kritischen Diskurs und das Einzige, was hilft, zu sagen, so nee, das überschreitet eine Grenze, wo ich nicht mehr kaufe und für mich ist das exakt so ein Ding, wo ich sage, also ich bin experimentierfreudig, aber das ist mir zu viel.
Darum wechseln wir jetzt auch das Thema. Wir sind nämlich am Ende der Sendung. Ja, was sollen wir machen? Nach uns die Nachrichten und dann kommt das Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot, der Besuch vom Theaterarzt bekommt, der über Stiere sprechen will. Wir sind gespannt. Vorher noch eine letzte Netzmusik für heute.
Die kommt von Javier Suarez alias Jazzar, der sein Instrumentalstücke für Filme, Videos oder Werbung zur Verfügung stellt. Und Sie jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Endeavor gut ins Restwochenende bringt. Wir sind Vera Linz und
Markus Richter und wir sagen
tschüss.